Guten Morgen miteinander. Eine kleine Frage. Hat jemand von euch schon einen Mauer gebaut? Haben doch einige schon. Ich auch. Oder wir auch. Aber was jetzt kommt, das ist peinlich. Vor etwa 30 Jahren, als wir in unser neues Haus Zottmarsingen eingezogen sind, haben unsere Nachbarn und wir einen Löffelsteinmauer gebaut. Die war etwa 20 Meter lang und etwa 3,5 Meter hoch. Und als sie fertig war, hat sie wunderbar ausgesehen. Und sie ist von unseren Frauen ist sie mit Blümchen angepflanzt worden und es hat wirklich schön ausgesehen. Im Sommer darauf, nach einem heftigen Gewitter, ist unsere Mauer einfach schräg gestanden. Auf der einen Seite sind die Steine etwa 50 cm im Boden innen versoffen gewesen. Und um unsere Mauer war es geschehen gewesen. Nichts war so gewesen, wie es vorhin war. Sie musste Stein für Stein mit samtem Inhalt abbauen werden und wieder ganz neu aufbauen werden. Und das auf ein festes Fundament. Fazit ist, egal wie gross oder klein ein Mauer ist, es braucht ein solides Fundament. Und in dieser Predigt wollen wir miteinander eine Mauer bauen. Der Predigtext der steht im Nehemia 3. Und wir wollen zuerst, wenn wir ein bisschen den geschichtlichen Hintergrund anschauen, was dazu mal so abgelaufen ist. Im Jahr 530 vor Christus ist die Macht vom Babylonischen Reich durch Perser gebrochen worden. Der König von Persien hat das jüdische Volk dazu ermutigt, wo immer noch in der Gefangenschaft war, dass sie doch ihr eigenes Land zurückkehren und ihre Stadt Jerusalem. Unverzüglich haben sich etwa 50'000 Israeliten auf den Weg gemacht, ihr Land. Und sie haben dort angefangen mit der grossen Arbeit, dass sie den Tempel in Jerusalem wieder aufbauen können. Aber der Widerstand von denen, die damals in diesem Land gewohnt haben, hat ihre Arbeit bald ihre Arbeit wieder niederlegen müssen, weil sie so an der Arbeit behindert worden sind. Nur das Fundament vom Tempel war gebaut. Ein paar Jahre später hat Gott zwei Männer erweckt. Den Haggai und den Zacharia. Die haben das jüdische Volk wieder aufgerufen, sich doch an ihren anvertrauten Auftrag zu besinnen und ihre Ziele zu überprüfen. Durch diesen Weckruf ist die Arbeit am Tempel wieder aufgenommen worden und auch vollendet worden. 60 Jahre ist es vergangen, bis eine neue Gruppe vom jüdischen Volk unter der Führung von Esra im Jahr 458 vor Christus nach Jerusalem zurückgekehrt ist. Der Esra war ein Priester, in dem seine Ahnenreihe bis zum Aaron zurückgereicht. Und er hat sich als Werk gemacht, die Moral und das geistliche Leben vom Volk wieder zu erneuern. Das Volk, das so lange in Babylon in beklagenswertem Zustand gelebt hat. Der Esra hat seine Aufgabe angefangen, obwohl ihm so manche Steine in den Weg hineingelegt worden ist. Aber er hat sich nicht entmutigen lassen. Viel musste angepackt werden. Und oft ist er von der ansässigen Bevölkerung bei seiner Arbeit behindert worden. Der persische König, der die Israeliten zurückgeschickt hat, war nicht in der Lage, für Nachschub und Verstärkung zu sorgen. Das hat zur Folge, dass schliesslich die Mauern von Jerusalem nicht haben fertiggestellt werden konnten. In dieser äußerst schwierigen Lage im Jahr 445 vor Christus hat Gott einen Mann berufen, um in der Not von der Stunde zu begegnen. 14 Jahre nach der Heimkehr vom Esra hat Gott zum Nehemia geredet und hat ihn auf die Herausforderung vorbereitet, ihm zu dienen und die Mauern um Jerusalem wieder aufzubauen. Das dritte Kapitel vom Nehemia-Buch ist die einzigartige Aufzeichnung über den Wiederaufbau der Mauer in Jerusalem. Die ganze Bevölkerung ist im Nehemia seine Bitte um Hilfe und Mitarbeit nachgekommen. Der Bericht, der strahlt Wärme und Begeisterung aus. Jeder hat seine Arbeit zu verrichten. Keiner ist auf den Einsatz des anderen eifersüchtig gewesen. Jeder ist mit seiner Platzanweisung zufrieden gewesen. Jeder Teil der Mauer ist versorgt gewesen. Der Bericht, der beginnt am Schaftor und führt dann im Uhrzeigersinn nach Westen, dann nach Norden und Osten und wieder zurück zum Schaftor im Süden. Es hat keine Drückeberger gegeben. Es hat keine Nörgler gegeben. Alle haben nur ein Ziel gekannt, die Vollendung der Mauer. Wie uneinnehmbar ist eine Gemeinde mit der sättigen Schar von Mitarbeitern. Es geht um Einigkeit im Ziel und um frohen Mut für die uns anvertraute Aufgabe. Unsere Aufmerksamkeit fällt besonders auf einen Satz, wo gerade viermal in dem Kapitel 3 erwähnt wird. Der heisst, er baute gegenüber seinem Haus. Und da muss jede Arbeit wirklich anfangen. In meinem eigenen Haus. Das ist der Grundsatz, der sich schon durch die ganze biblische Offenbarung durchzieht. Die Jünger haben in Jerusalem angefangen zu wirken, an dem Ort, wo sie Jesus verlassen haben. Dort, wo wir das letzte Mal versagt haben, dort darf der Sieg neu offenbar werden. Das Zeugnis der Christen spiegelt in der Öffentlichkeit das Leben, das sie daheim führen. Eine Gemeinde ist innerlich nur so stark, wie ihre Gemeindeglieder und ihre Familien sind. Denn die Gemeinde setzt sich aus diesen Personen zusammen. Wenn wir den Bericht aufmerksam lesen von denen, die in der Nähe von ihrem Haus angefangen haben zu bauen, da beeindruckt uns die Bedeutung dieser Namen. In der hebräischen Sprache versinnbildlicht der Name oft die Wesensart von seinem Träger. Schauen wir doch uns die Namen von diesen vier an, was heisst, dass sie gegenüber von ihrem Haus bauen haben. Im Vers 10 dort heisst es, und neben ihm baute Jedaja seinem Haus gegenüber. Der Name von dem Mann, Jedaja, bedeutet einer, der Gott anruft. Jedaja war also ein Mann, der beten konnte. Ihm sein Leben war auf Gebet gegründet. Ich muss mir immer wieder die Frage stellen, wie steht es um die Gebetsmauer in meinem Leben? In meiner Familie, in meiner Freundschaft, in meinen Beziehungen? Pflegen wir möglichst täglich stille Zeit, in der wir Gottes Wort lesen und beten? In einer engen Beziehung und in einer Nähe sollte es hier auch ein Miteinander geben. Vielleicht haben wir in den ersten Ehejahren in unserer jetzigen Beziehung oder Freundschaft einmal so angefangen. Aber jetzt sind wir zu beschäftigt, zu müde oder zu gehetzt. Auch die Madeleine und ich haben solche Zeiten durchgemacht. Wir konnten nicht mehr miteinander die Bibel lesen, wir konnten nicht mehr miteinander beten. Und das war für uns eine ganz, ganz schlimme Zeit. Aber durch Jesus und die Hilfe von Freunden haben wir wieder den Aufstieg geschafft und sind wieder auf ein festes Fundament gestellt worden. Vielleicht bist du auch an einem Punkt angelangt, an dem du sagst, darauf lege ich keinen Wert mehr. In unserem Haus, in unserer Familie, in unserer Beziehung ist nicht mehr das, was sie früher einmal war. Nämlich ein harmonischer, behaglicher und freundlicher Ort, an dem man sich wohlfühlen kann und ein wirkliches Zuhause. Vielleicht fallen heute viel mehr harte Worte. Die Stimmung ist gereizt und unser Zuhause bietet nicht mehr die Geborgenheit, die es früher einmal ausgestrahlt hat. Wie dringend nötig müsste die Mauer vom Gebet in unserem Haus, in unseren Beziehungen neu aufgebaut werden. Fangen wir doch den Tag an, damit an, dass wir wieder Gottes Wort lesen und ihn im Gebet anrufen. Erneuern wir doch den Altar in unserem persönlichen Leben, in unserer Familie, in unseren Beziehungen und bauen wir die eingerissenen Mauern vom Gebet wieder auf. Im Vers 23 lesen wir, nach ihm baute Benjamin und Hasub gegenüber ihrem Haus. Der Name Benjamin bedeutet etwa so viel wie der Sohn von meiner rechten Hand, der da ist und mich beschützt. Wie steht es mit der behütenden und schützenden Mauer in unserem Haus, in unserer Beziehung aus? Was bietet uns eigentlich Sicherheit? Alle nur denkbaren Versicherungen können das gewiss nicht erreichen. Es gibt schlimmere Feinde als Einbrecher, die die Sicherheit in unserem Haus, in unseren Beziehungen können zerstören. Erinnern wir uns doch an den Segen, wo der Jakob seinem jüngsten Sohn, dem Benjamin, gegeben hat. Das lesen wir im 5. Mose 33, 12. Der Geliebte des Herrn wird sicher wohnen. Alle Zeit wird er die Hand über ihm halten und wird zwischen seinen Schultern wohnen. Was ist das für ein wunderbarer Schutz? Wie reich ist jeder Mensch, der in den Armen vom Herrn wohnt und bei ihm in Sicherheit und Geborgenheit lebt. In einer solchen Beziehung zu Jesus ist man trotzdem nicht sicher vor Krankheit, Armut, Schmerz oder Tod. Aber man ist immer bewahrt vor Ärger, Furcht und Streitigkeiten. Die in den Armen vom Herrn wohnen und seinen Schutz kennen, die können sagen, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Und das ist für die nicht nur ein gelehrter Bibelspruch, sondern ein vollgültiges Wort, wo sie aus ganz persönlicher Erfahrung kennengelernt haben. Aber was soll geschehen, wenn die Mauer von der Bewahrung in unserem Lebenshaus, in unserer Beziehung niedergerissen ist? Vielleicht haben wir im Laufe der Jahre vergessen, unser Zuhause, unsere Familie, unsere Beziehung unter Gottes Schutz zu stellen. Es läuft ja alles zusammen so gut und wunderbar. Im Laufe der Jahre hat sich wegen dessen eine ernste Zersetzung und Auflösung von dieser Mauer breit gemacht. Haben wir uns in der stillen Zeit schon mal gefragt, wie lange das unser Heim, unsere Familie, unsere Beziehungen noch zusammenhalten? Es ist gerade in einem solchen Augenblick so wichtig, dass wir uns der Ruine in unserem Haus bewusst werden. Denken wir doch an den Bibelvers: Ich bin ganz sicher, dass Christus mich und all das, was er mir anvertraut hat, bis zum Tag seines Kommens bewahren wird. Das lesen wir im 2. Timotheus 1, 12. Machen wir uns doch einfach bewusst, was Gott uns anvertraut hat, in der Familie, in der Ehe, in den Beziehungen. Und Gott will das alles zusammen bewahren. Im Nehemia 3,29, dort lesen wir, nach ihnen baute Zadok, der Sohn des Immer, gegenüber seinem Haus. Der Name Zadok bedeutet Gerechtigkeit. Wie steht es um die Mauer der Gerechtigkeit in unserem Leben? Wie viele Versprechen, wie viele Ja-Ja's und wie viele selbstverständlich haben wir so schon in der Schnelle zu anderen Leuten gesprochen? Sind die alle zusammen eingehalten worden? Gerade als ich die Predigt geschrieben habe, bin ich an ein Terminversprechen erinnert worden, das ich gar nie wahrgenommen habe. Ich habe die Männer habe ich ungerecht behandelt. Und das tut mir leid. Oder erinnern wir uns noch als Gelübde bei unserer Hochzeit, dass wir einander lieben, ehren, schätzen und bewahren wollen, bis dass der Tod uns scheidet. Sind wir immer treu gewesen? Sehnen wir uns nach der Gemeinschaft mit unserem Partner? Es ist eine erschreckende Tatsache, dass Tausende von sogenannten christlichen Familien nur wegen dessen zusammenbleiben, weil sie auf ihr äußeres Ansehen vor der Öffentlichkeit bedacht sind. Wo einmal eine Liebe und gegenseitige Hingabe geherrscht hat, findet jetzt nur noch Arrangement und Gleichgültigkeit statt. Die zerborstenen Mauern der Treue und Gerechtigkeit zerstören nicht nur unser persönliches Zeugnis, sondern es übt auch das Zeugnis der ganzen Gemeinde einen schädlichen Einfluss aus. Wie wunderbar ist ein Haus, in dem es keine Geheimnisse voreinander gibt, wo einer im anderen völlig vertraut und man einander ehren. Achten wir doch einmal darauf, dass der Zadok der Sohn vom Immer war. Der Name Immer bedeutet gesprächig. Gott sei Dank können wir reden und dürfen wir auch reden. Gott hat uns im Reden so ein wunderbares Geschenk gemacht. Können wir aber ein menschliches Organ, das mehr Schaden anrichten kann als unsere Zunge? Machen wir uns doch mal ein paar Gedanken, was oder über wer, dass wir alles am Mittagstisch mit unseren Kindern diskutieren. Wenn aber in unserem Haus Gott geirrt wird, dürfen wir eigentlich hier davon ausgehen, dass Verleumdung und ähnliche Sachen keinen Platz hat. Vielleicht redet Gott jetzt gerade zu uns, weil wir mal einmal unbedacht, kritisch oder unfreundlich gewesen sind in unserem Reden über andere. Lassen wir uns doch auch in dem Punkt von Gottes Geist durchleuchten lassen. Und auch für solche Verfehlung ist Jesus am Kreuz gestorben. Wir dürfen Vergebung von ihm empfangen. Im Vers 30, dem dritten Kapitel, da heißt es, nach ihm baute Mesulam, der Sohn des Berechias, gegenüber seiner Kammer. Und da drin ist wieder ein ganz bedeutsamer Hinweis verborgen. Vielleicht hat dir das, was ich bis jetzt gesagt habe, hat dich gar nicht angesprochen, weil es dich nicht persönlich betroffen hat. Aber vielleicht fühlst du dich von dem angesprochen. Der Mesulam, der hat wahrscheinlich allein in einem einzigen Raum gewohnt, in seiner Kammer. Er war menschlich betrachtet unbedeutend gewesen. Ihm war nur ein kleiner Teil der Arbeit an der Mauer anvertraut gewesen. Es scheint so, dass es gar keinen Wert hätte, dass man sich überhaupt darum bemühen. Sie zählt so wenig. Aber der Name des Mann Mesulam bedeutet hingegeben. Nur eine kleine, bescheidene Kammer war sein Zuhause. Aber sein Leben hat gezeugt von völliger Hingabe. Er war seinem Herr hingegeben und dankbar, dass sein Zuhause eine Stätte der Gegenwart Gottes ist. So bescheiden die Kammer auch äußerlich war. Ich bin zu gering. Es nichts, denken wir doch. Auf mich kommt es doch gar nicht an. Ich zähle doch nicht. Oh doch, wir zählen alle zusammen. Die Mauer ist aus vielen einzelnen Stückchen zu einem Ganzen zusammengesetzt worden. Im Neuen Testament kann man die Mauer mit dem Leib Christi vergleichen. Der Leib ist die Gemeinde und jede dazugehörende Person ist ein Glied am Leib Christi. Jedes Glied an diesem Leib ist enorm wichtig. Tut uns der kleine Zeche weh, so leidet der ganze Körper. Mit grosser Sorgfalt muss dann der kleine Zeche behandelt werden. Und wegen dessen sollte es in der Gemeinde keine Randfiguren geben. Jeder hat seinen Platz und ist sehr wertvoll. Stellen wir uns doch mal vor, Lücken in einer Mauer sind eigentlich sehr, sehr gefährlich. Und wegen dessen müssen wir alle sehr darauf bedacht sein, dass die Mauer überall solid gebaut worden ist. Was bedeutet jetzt das? Vielleicht bedeutet das für ein Ehepaar, dass sie wieder aufeinander zugehen und sagen, wir haben nicht mehr miteinander gebetet. Komm, wir wollen das wieder miteinander tun. Es kann aber auch sein, dass wir bekennen müssen, dass wir leichtfertig und oberflächlich über unsere Nachbarn, Arbeitskollegen oder über die Gemeinde geredet haben. Wir sind schuldig geworden. Durch Jesus Christus dürfen wir jederzeit Vergebung empfangen. Wie wunderbar sind doch solche Aussichten. Vielleicht bedeutet das auch für uns, unser Zuhause ganz Christus auszuliefern, damit es zum Segen für die Mitmenschen werden kann. Aber es könnte auch sein, dass es Menschen unter uns hat, die ihr persönliches Fundament mit Jesus noch gar nicht gebaut haben. Sie stimmen mir zwar innerlich in allen erwähnten Punkten zu, sie müssen aber eingestehen, dass ihr Haus kein christliches, kein festes Fundament hat. Wenn man versucht, eine Mauer ohne festen Grund zu bauen, dann wird die Mauer irgendeinisch wieder einstürzen. Entschliessen wir uns doch, wieder umzukehren, zur ersten Liebe zurückzukehren oder einen Erstbeginn zu starten. Wir lesen die Bibel regelmässig, bitten um Vergebung, suchen Jesus im Gebet und fragen nach seinem Ziel für unser Leben. So wird die Beziehung zu ihm und zu unseren Mitmenschen in allen Richtungen gefestigt und gestärkt. Unser Haus wird so nie auf Sand bauen. Jesus Christus, der Erlöser, das ist unser Fundament. Gestern, heute und in alle Ewigkeit. Von Herzen mache ich dir Mut, dein Leben ab heute auf das Jesus-Fundament zu stellen. Und nach dem Gottesdienst besteht ja bekanntlich die Möglichkeit zum Gebet mit diesen Menschen, oder mit den Leuten, die grünen Schildchen tragen, damit wir das Leben auf das wahre Fundament stellen dürfen. Ich bete noch zum Schluss. Herr Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, ja, dass du uns zeigen wo das in meinem und in unserem Leben in Riss, in dieser Mauer sind. Und hilf uns doch einfach, ja, dass wir unser Leben einfach auf das feste Fundament stellen. Das Fundament, wo du bist. Herr Jesus, ich bitte dich, dass du uns Einfach da zeigen, den Platz, den wir in unserer Gemeinde einnehmen können. Bitte dich, dass du uns auch einfach da zeigen, dass wir zählen, dass wir nicht ein Nichts sind, sondern dass wir wirklich in unserer Gemeinde auch etwas zählen. Danke dir von ganzem Herzen dafür. Und Herr, ich bitte dich einfach, dass du jedem von uns begegnest und dass wir einfach dich davon erleben in unserem Leben. Hab Lob und Dank dafür. Amen.